haben. Ihr aber nehmt unser Zeugnis nicht an. Glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sage? Wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von himmlischen Dingen sage? Und niemand ist gen Himmel aufgefahren, außer dem, der vom Himmel herabgekommen ist, nämlich der Menschensohn. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Die Worte Christen, Gott und Glauben sind heutzutage wieder in aller Munde. Und mich hat es wirklich erstaunt, als ich aus meinem zweimonatigen Urlaub wiedergekommen bin und gesehen habe in der Thalia-Buchhandlung, wie viele christliche Bücher es gibt oder zumindest wo Gott und christlicher Glauben wieder auf dem Titel steht. Und es ist gewisserweise, das habe ich zumindest bei Bekannten gemerkt, teilweise wieder in zu sagen, ich bin Christ, ich glaube an Gott. In einer aktuellen Umfrage von einem Institut wurden Leute befragt, die von sich behaupten, an die Bibel zu glauben und laut diesem Text hier auch neu geboren zu sein. Und der Titel dieser Umfrage heißt allerdings, Christen haben die gleichen Scheidungsraten wie Nichtchristen. Es kam heraus, dass nur etwa 9% der evangelikalen Christen regelmäßig spenden. Von 12.000 Jugendlichen, die gelobten, bis zur Ehe zu warten, hatten 80% Geschlechtsverkehr außerhalb der Ehe innerhalb der nächsten 7 Jahre. Und auch in der Umfrage kam raus, dass bis zu 26% der evangelikalen Christen glauben, dass vorehelicher Geschlechtsverkehr nicht unbiblisch ist. Also es kamen noch viele andere Sachen in der Studie heraus, die eigentlich gezeigt haben, dass gar nicht so ein großer Unterschied besteht zwischen den Leuten, die sich Christen nennen, und der Welt und ihren Nachbarn. Im Allgemeinen gehen die Christen am Sonntag zur Kirche oder zumindest zu Weihnachten, haben eine Achtung vor der Religion. Aber wenn man es zumindest laut der Umfrage nimmt, ist ihre Religion im Grunde genommen einen einfachen Zusatz zu derselben Lebensweise der Welt, ohne wirklich tiefgreifende, verändernde Kraft. Die Bibel und Jesus hier in dem Text geht allerdings in eine andere Richtung. Ich will nicht sagen, dass die Umfrage falsch ist. Aus meiner Erfahrung in Deutschland als Ganzes scheint es nur allzu wahr zu sein. Und auch unsere Gemeinde ist nicht so weltlich, wie sie sein könnte. Aber im Neuen Testament wird genau der umgekehrte Weg gegangen. Man fängt nicht an und beginnt mit jemandem, der sagt, ich bin Christ, schaut sich an, wie er lebt und schließt dann darauf, dass die Neugeburt einen wirklich nicht verändert, sondern das Neue Testament geht anders vor und sagt, es beginnt mit der absoluten Sicherheit, dass jemand, der vom Neuen geboren ist, wirklich ein verändertes Leben hat. Er erkennt dann, dass die Gemeinde und die christliche Kirche, dass es da viele Menschen gibt, die anscheinend nicht so verändert sind, und kommt zu dem Schluss, dass es anscheinend viele Menschen gibt, die diese Neugeburt nicht erfahren haben können. Also es ist genau das Umgekehrte. Der erste Johannesbrief will zum Beispiel genau diesen Punkt unterstreichen in mehreren Versen, die ich jetzt mal vorlesen möchte. Also 1. Johannes 2,29. Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt ihr auch, dass wer Recht tut, der ist von ihm geboren. 1. Johannes 3,9. Wer aus Gott geboren ist, der tut keine Sünde, denn Gottes Kinder bleiben in ihm und können nicht sündigen, denn sie sind von Gott geboren. 1. Johannes 4,7. Ihr Lieben, lasst uns untereinander lieben, denn die Liebe ist von Gott. Und wer liebt, der ist von Gott geboren und kennt Gott. 1. Johannes 5,4. Denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt, und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. 1. Johannes 5,18. Wir wissen, dass wer von Gott geboren ist, der sündigt nicht, sondern wer von Gott geboren ist, den bewahrt er, und der Böse tastet ihn nicht an. Es geht im 1. Johannes und auch in der ganzen Bibel nicht um Perfektionismus, denn in der ganzen Bibel gibt es Zeugnisse davon, dass wirkliche Christen auch oft sündigen. Aber diese Aussagen im 1. Johannesbrief machen doch klar, dass es bei neugeborenen Christen wirklich eine Veränderung gibt und dass sie sich von der Welt abheben. Der Bibel ist von Anfang an klar, dass sehr viele Christen weltlich leben werden. Aber im Gegensatz zu der Umfrage sagt es nicht, dass die Neugeburt oder der christliche Glaube eigentlich wirklich verändert, sondern es kommt eher zu dem Schluss, dass die Kirche durchsetzt ist von Leuten, die diese Neugeburt eigentlich nie erfahren haben. Jetzt gibt es natürlich einige entscheidende Fragen, die sich zu stellen sind zu dem Thema Neugeburt. Zum Beispiel, was ist die Neugeburt? Was passiert dabei eigentlich? Was verändert sich? Und was bleibt erhalten? Und denen möchte ich jetzt in der restlichen Predigt darauf eingehen. Zunächst einmal zu sagen, die Neugeburt, das Thema Neugeburt ist, wenn man wirklich die biblischen Stellen ernst nimmt, was ziemlich Beunruhigendes, weil mehrere Wahrheiten damit zusammenhängen, die uns normalerweise nicht so sehr gefallen. Zum Ersten macht die Neugeburt unsere komplett hoffnungslose Situation vor Gott klar. Die Lehre von Jesus ist deshalb beunruhigend, weil wir mit unserer geistlichen und moralischen Lage konfrontiert werden. Bevor die Neugeburt an uns geschieht, sagt die Bibel laut Epheser 2, dass wir geistlich tot sind. Wir sind moralisch selbstsüchtig und rebellisch gegen Gott und sind vor seinem Gesetz schuldig und unter seinem Zorn. Wenn Jesus uns sagt, ihr müsst von Neuem geboren werden, dann gibt er zu, dass unsere gegenwärtige Situation in den Augen Gottes hoffnungslos verdorben und dass wir schuldig vor ihm sind. Ohne Gottes gnädiges Wirken in unserem Herzen hören wir solche Einschätzung natürlich nicht gerne und sind gelinde gesagt darüber beunruhigt, was die Bibel über unsere Lage ohne die Neugeburt sagt. Zum anderen sagt die Bibel, wir können die Neugeburt nicht selbst bewirken. Die Lehre über die Neugeburt ist deshalb beunruhigend, weil sie über etwas spricht, was an uns geschieht und nicht etwas, was wir selbst bewirken. Johannes Kapitel 1, Vers 13, also direkt ein Vers vor dem Wochenspruch, unterstreicht das, indem der Vers von den Kindern Gottes bezeugt, dass sie solche sind, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Also es wird ganz klar unterstrichen, dass es nicht unser Wille ist, der uns neu geboren werden lässt oder unsere Kraft, sondern dass es Gottes Handeln an uns ist. Petrus in seinem ersten Petrusbrief unterstreicht denselben Sachverhalt und sagt, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit, der nach seiner großen Barmherzigkeit bewirkt hat, dass wir wiedergeboren werden. Wir bewirken nicht die Wiedergeburt, Gott bewirkt die Neugeburt. Alle guten Werke, die wir als Resultat davon tun, sind nicht die Ursache der Neugeburt, sondern die Bibel sagt, dass die Neugeburt wirklich aus unseren Händen genommen ist. Sie steht einfach nicht unter unserer Kontrolle. Und damit sind wir mit unserer absoluten Hilflosigkeit und Abhängigkeit von jemand anderen konfrontiert. Das ist beunruhigend, weil Jesus uns in Johannes 3, Vers 3, was ich vorgelesen habe, sagt, niemand kann das Reich Gottes sehen, es sei denn, er wird neugeboren. Aber auf der anderen Seite sagt die Bibel, wir können diese Neugeburt nicht selbst bewirken. Das führt, wenn man wirklich drüber nachdenkt, zu einem gewissen Maß an Beunruhigung. Und der dritte Punkt, der daraus folgt, ist, diese Lehre von der Neugeburt ist beunruhigend, weil wir direkt mit der Freiheit und der Souveränität Gottes konfrontiert werden. Ohne Gottes Eingreifen sind wir geistlich tot in unserer Selbstbezogenheit und Rebellion. Epheser 2, Vers 3 sagt, wir sind von Natur aus Kinder des Zorns. Unsere Verlorenheit sitzt so tief, dass wir die Herrlichkeit Christi im Evangelium nicht wahrnehmen können. Daraus folgt, dass wenn jemand von Neuem geboren werden soll, hängt das Entscheiden von Gottes Handeln und von Gottes Eingreifen ab. Seine Entscheidung, uns wieder zu erwecken, ist keine Reaktion auf das, was wir getan haben, als geistlicher Leichnam, was die Bibel von uns sagt, sondern alles, was wir tun im geistlichen Sinne, ist ein Resultat davon, dass er uns lebendig gemacht hat. Für die meisten Menschen, zumindest zu Beginn, ist das eine sehr beunruhigende Nachricht. Jetzt möchte ich aber nochmal genau eingehen, was eigentlich bei der Neugeburt passiert. Ich möchte die Frage auch in drei Schritten beantworten. Zum einen, bei der Neugeburt erhält man nicht neue Religion, sondern neues Leben. Zweitens, bei der Neugeburt fängt man nicht nur an das Übernatürliche in Jesus zu glauben, sondern das Übernatürliche im eigenen Leben, im eigenen Herzen zu erfahren. Und drittens, in der Neugeburt wird nicht die alte Natur verbessert, sondern man erhält eine gänzlich neue menschliche Natur. Eine Natur, die immer noch du selbst bist, also immer noch du, aber trotzdem gänzlich neu, gänzlich gereinigt und vom Heiligen Geist geformt. Also zum ersten Punkt, ein neues Leben, keine neue Religion. Die ersten drei Verse vom Johannesbrief, die ersten drei Verse von Johannes 3 möchte ich nochmal vorlesen. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus, einer von den Oberen der Juden. Der kam zu Jesus bei Nacht und sprach zu ihm, Meister, wir wissen, du bist ein Lehrer von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Jesus antwortete und sprach zu ihm, Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, Es sei denn, dass jemand vom Neuen geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Johannes, der Schreiber des Evangeliums, macht deutlich, dass es Nikodemus ein Pharisäer war und sogar ein Anführer unter den Juden. Die Pharisäer, wie vielleicht viele wissen, war eine der striktesten religiösen Gruppen unter den Juden. Und trotzdem sagt Gott zu so einem Menschen und Jesus hier in der Form Gottes, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand vom Neuen geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Noch persönlicher spricht er die Juden und auch die pharisäische Gruppe an im Vers 7, ihr müsst vom Neuen geboren werden. Demnach ist ein Punkt, den Jesus rüberbringen will, dass die ganze Religion von Nikodemus, sein ganzes Studium, seine ganze Disziplin in religiösen Dingen, sein ganzer Eifer nicht den Platz der Neugeburt einnehmen können. Eigentlich diese ganze Religion, die er bereits hatte, unterstreicht sogar noch den Fakt, dass er eine Neugeburt braucht, dass er was Wesentliches mehr braucht als nur religiöse Aktivitäten. Was Nikodemus braucht und was wir brauchen, ist nicht Religion, sondern Leben. Der Zusammenhang mit der normalen Geburt ist, dass immer neues Leben in die Welt gebracht wird. In einer Hinsicht ist Nikodemus lebendig. Er atmet, er denkt, er fühlt, er handelt. Er ist ein Mensch, geschaffen im Ebenbild Gottes. Aber offensichtlich denkt Jesus, dass er trotzdem tot ist. Es ist kein geistliches Leben in ihm. Geistlich gesehen ist er ungeboren und braucht Leben und nicht noch mehr religiöse Aktivitäten und religiösen Eifer. Vielleicht erinnert ihr euch auch an ein Wort von Jesus aus Lukas 9, Vers 60, als er mit jemandem geredet hat, der zu ihm gesagt hat, lass mich erst meinen Vater beerdigen und danach will ich dir nachfolgen. Zudem hat Jesus gesagt, lass die Toten ihre Toten begraben. Und damit will Jesus sagen, es gibt tote Menschen, die wirklich tot sind, körperlich tot, die ein Begräbnis benötigen. Und es gibt geistlich tote Menschen, die sie begraben können. Mit anderen Worten, Jesus dachte an Menschen, die mit augenscheinlichem Leben umherlaufen, aber in Wirklichkeit tot sind. Auch in seinem Gleichnis vom verlorenen Sohn sagt der Vater schließlich zu seinem Sohn am Ende, denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Nikodemus braucht keine Religion, er braucht geistliches Leben. Was bei der Neugeburt passiert ist, dass neues Leben gebildet wird, welches vorher nicht vorhanden war. Neues Leben entsteht bei einer neuen Geburt. Das ist keine religiöse Aktivität, Disziplin oder auch noch nicht mal eine Entscheidung für Jesus. Es ist wirklich das Entstehen eines neuen Lebens. Der zweite Punkt, der bei der Neugeburt passiert, ist, dass wir nicht nur an das Übernatürliche in Jesus glauben, sondern es auch selber erfahren. Im Vers 2 sagt Nikodemus zu Jesus, Meister, wir wissen, du bist ein Lehrer, von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Mit anderen Worten, Nikodemus sieht in Jesus Gottes übernatürliches Handeln. Er sagt, du bist jemand, der von Gott gekommen ist und du tust die Werke, die von Gott kommen. Darauf antwortet Jesus nicht, indem er sagt, ich wünschte, jeder in Palästina könnte die Wahrheit so sehen, wie du sie siehst. Stattdessen sagt er zu ihm, wenn ihr nicht vom Neuen geboren werdet, werdet ihr das Reich Gottes nicht sehen. Zeichen und Wunder zu sehen, selbst in Jesus, und darüber erstaunt zu sein und den Wundertäter zu verehren, das rettet laut der Bibel niemanden. Das ist auch eines der großen Gefahren, wenn man sich Zeichen und Wunder wünscht, denn man braucht nicht die Neugeburt, um über Zeichen und Wunder erstaunt zu sein. Es kommt nämlich nicht nur darauf an, das Übernatürliche in Jesus zu erkennen, sondern es kommt darauf an, das Übernatürliche im eigenen Leben zu erfahren. Die Neugeburt ist laut der Bibel übernatürlich und nicht natürlich, denn sie kann nicht durch Dinge in der Welt erklärt werden. Vers 6 betont diese Übernatürlichkeit, indem Jesus sagt, was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch, und was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Das Fleisch ist das, was wir vom Grund unserer Natur aus sind. Und der Geist ist der Geist Gottes, der eine übernatürliche Person ist und diese Neugeburt in uns bewirkt. Erneut sagt Jesus in Vers 8, der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. So ist es bei einem jeden, der aus dem Geist geboren ist. Der Heilige Geist ist nicht Teil dieser natürlichen Welt. Er ist übernatürlich und er ist Gott selbst und ist der unmittelbare Grund und die Ursache der Neugeburt. Und schließlich das Tiefgreifende, was bei der Neugeburt passiert ist, dass wirklich eine neue Kreatur in dir geschaffen wird, eine neue Natur und nicht die alte verbessert wird. In Johannes 3, Vers 5 möchte ich nochmal vorlesen, sagt Jesus zu Nikodemus: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Das Wort Wasser bezieht sich nicht auf die Taufe, wie manche meinen, dass man durch die Taufe neu geboren wird. Sonst hätte unter anderem, es gibt andere Gründe, aber unter anderem hätte Jesus später Nikodemus nicht schelten können, indem er gesagt hat, du hättest doch wissen sollen, was die Neugeburt ist, indem du das Alte Testament gelesen hast. Stattdessen nehmen viele an, dass sich dieser Vers aus dem Versprechen aus dem Propheten Hesekiel im Alten Testament bezieht, aus dem Kapitel 36, die Verse 24 bis 28. Und die möchte ich jetzt nochmal vorlesen, weil die wirklich verdeutlichen, was bei der Neugeburt wirklich passiert und was Jesus in uns verändert. Denn ich will euch aus den Heiden herausholen und euch aus allen Ländern sammeln und wieder in euer Land bringen. Und ich will reines Wasser über euch sprengen, dass ihr rein werdet. Von all eurer Unreinheit und von all euren Götzen will ich euch reinigen. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Und ihr sollt wohnen im Lande, das ich euren Vätern gegeben habe, und ihr sollt mein Volk sein und ich will euer Gott sein. Was bei Menschen passiert, die Neugeburt erfahren, ist, dass ihre Unreinheit gewaschen wird, dass sie ein neues Herz bekommen und einen neuen Geist und dass sie nun in Gottes Geboten wandeln und seine Rechte tun. Es geschieht also wirklich eine Veränderung bei jedem Menschen, an dem die Neugeburt geschieht. Das hilft uns erstens zu hinterfragen, ob wir überhaupt diese Neugeburt erfahren haben oder ob wir nur Religion in unserem Leben haben. Das Zweite, was uns hilft, ist, die neue Geistlichkeit in Deutschland auch einzuschätzen zu lernen und auch selber zu wissen, was macht einen wirklichen Christen aus und was ist nur Religion und einfach eine Verehrung von der Person von Jesus und der Person von Gott. Und auch möchte ich euch ermutigen, im neuen Jahr, in dem ihr in das neue Jahr geht, auf die Veränderung in eurem Leben auf den Heiligen Geist und auf Gott zu vertrauen, der in euch die neue Geburt bewirkt hat, und euch wirklich auf dieses Versprechen zu verlassen, dass er es in euch bewirkt, dass ihr in seinen Geboten und seinen Rechten wandelt. Amen.